Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge, frisch aus der Sommerpause zurück von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit einem wunderprächtig erholten Leon und einem etwas verkaterten Bene. Erstmal, hallo Leon.
Hallöchen, ich hoffe, man kann auf sein. Es wäre jetzt sonst meine erste Frage gewesen, ob du dich über unsere Sommerpause gut erholt hast, aber es scheint so. Also du hast zumindest die Chance für andere Dinge genutzt, würde ich mal daraus interpretieren.
Ich habe mich meinen menschlichen oder sinnlichen Gelüsten hergegeben und unpraktischerweise den Abend vor der Aufnahme etwas mich zu sehr dem Alkohol hingegeben, würde ich behaupten wollen. Und das Endresultat sitzt jetzt quasi digital vorgeschaltet vor dir.
Ich würde mal sagen, gut, dass wir zumindest nicht aufnehmen, bevor wir es dann am nächsten Tag hochladen. Sonst würde das ja bedeuten, dass du Mitte der Woche schon unterwegs warst. Das wäre noch eine harte restliche Woche, aber
jetzt raubst du gerade den Zuhörerinnen den Zauber.
Entzaubert, ja. Ich meine, nach 2 Jahren guter Beziehung zu unseren Zuhörern darf man, glaube ich, auch mal Illusionen und Luftschlösser ein bisschen einreißen. Sie werden es verkraften, hoffe ich.
Ich hoffe doch auch. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass ihr die kleine Sommerpause überstanden habt. Es war leider wirklich nicht möglich, die Kurzfolge und die reguläre Ausgabe noch vorher abzuwickeln. Wir hatten dann doch ein bisschen terminlichen Stress, beziehungsweise auch ein paar Urlaubsplanungen.
Ich wollte gerade sagen, man muss ja auch mal Urlaub machen. Also ich glaube, das gesteht uns der ein oder andere auch hoffentlich zu.
Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, die Kürze der Pause hält sich noch in Grenzen. Dafür sind wir jetzt wieder da, wieder im vollen Pensum. Hoffen natürlich, dass wir jetzt wieder nahtlos durchziehen können. Sind da auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt und wollen wieder eintauchen in die Welt rund um James Bond, in den Roman Live and Let Die. Wir haben jetzt die zweite Ausgabe von potenziell 5 Ausgaben zu diesem Roman. In der vorangegangenen Folge den Einstieg geliefert mit den ersten 5 Kapiteln und wollen dann heute daran anknüpfen mit den nächsten 5 Kapiteln. Und ich kann hoffentlich darauf bauen, dass mein blitzgescheiter Kollege euch, liebe Zuhörerinnen, abholen kann und nochmal in Kenntnis setzt, was bisher so geschah.
Auf jeden Fall, da bin ich natürlich 1A vorbereitet, auch wenn das mir kurz vorab noch eingefallen ist. Da war wohl das Sommerloch noch ein bisschen, hat noch leichte Nachwehen gehabt. Aber natürlich bin ich da dennoch vorbereitet. Und genau, letztes Mal sind wir in die Mission von Bond eingestiegen, in die neue Mission. Er durfte mal wieder in die USA reisen und hat zu allem oder zu seiner großen Freude dann auch mit seinem guten oder sehr guten Busenfreund, will ich es ja fast schon nennen, Leiter zusammenarbeiten dürfen oder in die Mission starten dürfen. Diesmal geht es darum, dass er sich um einen Mann namens Mr. Big kümmern darf, der in Harlem in New York erstmal ansässig ist, auch da sein Unwesen treibt, aber auch darüber hinaus natürlich verschiedene Geschäfte hat. Der Aufhänger der ganzen Geschichte war wieder aufgetauchte Goldschätze, die ihm M verschiedentlich nahegebracht hat und wo Bond natürlich auch wieder mit Geschichtswissen glänzen konnte. Und diese Münzen sind eben wieder aufgetaucht gewesen und Bond soll sich der Sache annehmen und mal auf den Grund gehen. Wird dabei dann auch relativ schnell oder wurde bisher dabei auch schon relativ schnell in den Voodoo-Kult eingeführt, hineingezogen und durfte sich damit auseinandersetzen, was auch durchaus wirr war. Und diese ganzen verschiedenen Verstrickungen haben ihn dann eben Richtung Mr. Big geführt, den er sich mal vorknöpfen wollte. Ob schlau oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es war auf jeden Fall bis dato ein feuchtfröhlicher Barhopping-Abend, will ich es mal nennen. Wie der so richtig ausgeht, da sind wir noch nicht so ganz angekommen, aber sind auf jeden Fall gut dabei und glaube ich auch mittlerweile im richtigen Lokal angekommen. Sie hatten ja verschiedentliche gute oder weniger gute Kneipen abgeklappert. So vielleicht mal in aller Kürze.
Barhopping, das ist mein Stichwort, da würde ich doch ganz gerne anknüpfen wollen.
Du darfst ja auch das erste Kapitel loslegen, kannst ja auch mal schauen, ob die auch einen Kater haben.
Ich habe den Mammutteil heute bekommen mit 3 Kapiteln.
Deswegen zu allem darf Überfluss.
Ich direkt reinstarten. Du, ich kann das. Ja, ich habe da vollstes Vertrauen in meine Qualitäten und hoffe,
dass... Ich stelle dir natürlich nichts in Frage.
Ja. Kapitel 6 hat bei mir nämlich eine Überschrift. Hat die denn bei deiner Ausgabe auch eine Überschrift?
Nee, das ganze Buch hat keine Überschriften. Man kennt es doch mittlerweile nach der... Ja. Das 8. Buch ist es mittlerweile. Das. Ich glaube, bei den wenigsten hatte ich Überschriften.
Ja, unser Mr. Nachhaltig, wir retten den Planeten, aber an Überschriften wird gespart.
Tja.
Gut, Kapitel 6 hat bei mir den spektakulären Titel Tisch Z.
Oha, das ist natürlich, da weiß man sofort Bescheid, nicht?
Da hat sich die Seite gelohnt. Ich nehme euch mit in den kurzen Teaser und dann gehen wir einmal das Kapitel durch, sodass wir hoffentlich alles Wesentliche abdecken. Willkommen im Boneyard, dem Club, in dem die Drinks stark, die Luft verdächtig süß und die Gesichter kaum zu erkennen sind. James und Leiter stolpern von Scotch und Sandwich direkt in eine grellbunte Mischung aus Voodoo-Show, Burlesque und handfesten Kulturschock. Trommeln donnern, Federn fliegen, das Publikum tobt, bis plötzlich das Licht ausgeht. Sekunden später sitzen sie nicht mehr im Club, sondern an einem sehr ungemütlichen Ort. Dort gibt's keine Cocktails mehr, sondern nur noch Waffenläufe, schlechte Laune und die Aussicht auf ein baldiges Date mit Mr. Big. Doof nur, dass der weltbeste Geheimagent so leicht zu enttarnen ist.
Mal wieder.
Ja, also irgendwie, das triggert mich auch ganz krass. Ja,
Geheim könnte man streichen eigentlich so.
In seiner zweiten Mission schon bekannt ist wie ein bunter Hund. Also das ist nicht gute Arbeit.
Voll, voll. Ich glaube, da, also auch, weiß ich auch nicht, ob es nur von ihm schlechte Arbeit ist oder vielleicht auch von gesamten Geheimdienst. Aber, naja. Ja. Wollen wir mal nicht so sein.
Ey, erst nach deinem, wie bereits erwähnt, erfolgreichen Clubhopping haben sie dann um 1:15 das Boneyard betreten. Sie haben dort auch nicht reserviert, fragen dann nach dem Tisch und der Oberkellner, der da am Empfang steht, überlegt hin und her, können wir da was schieben? Wir wissen ja, da ist eigentlich schon ein Tisch quasi für sie freigehalten worden und tatsächlich, da ist ein Tisch, wo die Reservierung nicht in Anspruch genommen wurde bisher und da hat keinen Bock mehr länger zu warten, also bekommen Felix und James den Tisch. Sie bestellen dann auch direkt mal einen Scotch mit Soda und ein schönes Hähnchen-Sandwich. Man sollte meinen, sie haben eben erst gegessen, aber der Hunger kann anscheinend nicht groß genug sein. James schnuppert auch als alter Drogenspürhund direkt mal Marihuana. Felix erklärt, ja, das ist normal, also unter Jazzfans braucht man das, um die Musik zu ertragen, keine Ahnung. Aber das ist in relativ wenig Läden überhaupt nur geduldet. Anscheinend ist das Boneyard einer davon. James saugt auch die Atmosphäre ordentlich ein, bemerkt eine, ja, was ist das, so eine Art Lichtorgel, die er auf eine Disco-Kugel trifft, so habe ich es gedeutet, also irgendwie eine ganz verrückte Lichtershow, die da stattfindet. Und das versetzt den Raum wirklich in eine ganz verschiedene Bunttöne und macht es super schwer, irgendwas zu erkennen, allein schon bei Gesichtern, die dann verschieden beleuchtet sind. Und dann kann man auch ganz gewiss keine Gesichter oder Mimiken lesen, das ist dann auch hinfällig. Der Raum ist relativ klein, aber auch dafür sehr gut gefüllt mit 200 Leuten und es ist extrem laut. Es wird dann wieder der Ethnie so ein bisschen zugeschrieben.
Ich wollte gerade sagen,
dass man meint, das wäre irgendwie das Affenhaus.
Ich wollte gerade sagen,
alles ist am Schreien und ähnliches.
Man will ja nicht wieder darauf einsteigen, aber es war wieder sehr, sehr hart. Es ist von allem, es war so vom Sprech her zu laut, zu eng, zu stickig, zu viel nach Marihuana riechen und zu schwarz halt einfach. So, ohne falsch verstanden zu wissen, aber wir haben oft genug drauf rumgeritten. Ich erspare es unseren Zuhörern. Ich glaube, die können das mittlerweile auch ganz gut einschätzen. Ich
habe also wie oft auch einfach das N-Wort gedroppt wurde. Ja. Und ich habe das jetzt überall rausgenommen, weil es mir einfach auf derbe auf den Keks geht, das jedes Mal wieder zu erwähnen. Ich glaube, das ist als Mitarbeiter.
Ich glaube, für das Buch haben wir das durch und ich befürchte, aber beim nächsten wird es uns wieder auf die Füße fallen.
Ja. Vereinzelt rennen dann Leute auch auf den Dancefloor, machen da eine Show fürs Publikum, so alleinunterhaltermäßig und wenn das dann in dem Fall Frauen sind, werden die dann natürlich auch noch dementsprechend beklatscht, bejubelt und mit Obszönitäten verbal beworfen. Felix gibt dann die Ausgänge durch, die der Laden so hat. James sieht, dass es für den irgendwie ein ganz normaler Abend ist oder er mit der Situation klarkommt. James jedoch dezenten Kulturschock erleidet und ihm mittlerweile klar wird, dass Mr. Big nicht der allernetteste ist und irgendwie doch eine ganz schöne Power hat oder einen ganz schönen Einfluss oder Macht hat. Und das hat er so ein bisschen unterschätzt. Dann tritt ein Moderator auf die Bühne unter großem Applaus und kündigt den nächsten Act an, Mr. Jungles Jaffet und deren Trommeln. Die Menge eskaliert komplett, 4 Trommler machen sich an ihre Instrumente. Leiter erklärt, das sind Voodoo-Trommler aus Haiti, also die werden jetzt so rhythmusmäßig einen wegtrommeln, dass man da in Trance geraten könnte. Und weiterhin gibt es einen Special Guest, nämlich Gigi Sumatra, wird angekündigt und jetzt eskaliert alles komplett. Also man kennt die gute Dame anscheinend schon, man weiß ihre Qualitäten zu schätzen. 2 Hünen im Tarzan-Dress, also nur mit Lendenschutz bekleidet, tragen eine Frau, relativ zierliche Frau raus, die nur mit Straußenfedern verhüllt ist. Und die zwei Herrschaften verziehen sich dann. Es kommt zu einer Mischung aus Burlesque-Tanz und so einer Voodoo-Trance-Nummer. die sich der guten Dame hingibt. Und ja, also ich konnte es gar nicht so richtig deuten, weil irgendwie für die Zuschauenden war das eher so eine Striptease-Nummer. Sie selbst ist da quasi komplett irgendwann in Trance und verpackt das aber irgendwie mit sexuellen Avancen, indem sie sich da dann komplett entkleidet, mehr oder weniger. Ja, aber das Publikum feiert es auf jeden Fall enorm. Am Ende der Nummer fordert das Publikum dann, also am Ende hat sie halt nur noch ihr Höschen quasi an und die Menge eskaliert dann am Ende der Nummer, will unbedingt eine Zugabe oder mehr sehen und schreien dann wieder irgendwelche Obszönitäten, die jetzt bei mir nicht ausformuliert wurden, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen. Der Moderator kommt dann wieder und sagt, jo, okay, Gigi zieht sich für euch alle aus. Okay, hoffentlich hat da vorher eine Absprache stattgefunden, keine Ahnung, oder er bestimmt es in dem Moment einfach. Tanzt auch weiter, aber nur im Dunkeln. Und zack, geht das Licht aus. James denkt,
ach, okay. Ach, es wurde bei dir angekündigt. Weil bei mir ist ja Bond so aus allen Wolken gefallen. So, das war halt auf einmal aus. Weg, fort.
Okay. Nee, James hat sich dann, dachte sich dann irgendwie, ja, okay, den Trick ziehen sie anscheinend öfters ab.
Genau, das hat er sich bei mir auch gedacht, aber so die Erklärung, dass sie nur im Dunkeln tanzt, das war so bei mir nicht rauszulesen. Okay. Spannend. Ja, wir gespart, ich weiß.
James' Sinne schärfen sich natürlich in der Dunkelheit als professioneller Agent. Er spürt sofort den kalten Luftzug und wie er am Boden mehr oder weniger versinkt. Sie befinden sich dann in einem neuen Raum, waren auf einer Art hydraulischen Bühne, sind sie nach unten gefahren worden und werden dort unsanft von einigen Männern in Empfang genommen und am Stuhl fixiert, mit Waffen bedroht. Ja, also alles tutti quasi. Und die wollen rausfinden, wer von den beiden Geiseln oder Gefangenen jetzt der Inselaffe ist und erkennen James innerhalb von 5 Sekunden anhand seiner Narbe und können damit deuten, ah, okay, das muss James Bond vom Secret Service sein. Lässt sich drüber streiten, ob man so jemanden dann noch in den Außendienst schicken sollte, aber okay. Oder vor allem dann hat sich auch seine OP extrem gelohnt. Ja, die Waffe, die auf James gerichtet wird, wird nun entsichert und dolle gegen seinen Bauch gedrückt. Aus der Entfernung meint James dann, soll das Gegenüber dann auch mal zusehen, dass er dann gefälligst trifft und nicht daneben schießt. Ja, einen Flottenspruch hat er immer auf den Lippen, hat aber in dem Moment nichts gebracht. Er wird dann durchsucht, entwaffnet, alles, was man halt so kennt. Und wir lernen Teehee kennen. Der soll dem Boss die Waffe bringen und James mit zum Boss nehmen. Leiter soll unten bleiben. Für den hat man da ein Tête-à-Tête zu dritt quasi. Und Felix und James versuchen sich in einem unachtsamen Moment mit diversen Tritten und allem möglichen Kram, den ihnen da einfällt, ja, Platz zu verschaffen bzw. der Situation zu entkommen. Das verläuft ziemlich erfolglos. Also ja, da kriegt irgendwer mal was vor Schienbein und das tut mal kurz weh. Aber letztendlich wird Felix fast die Nase gebrochen, weil er mit dem Kopf dermaßen auf den Tisch geknallt wird. Aber James resümiert, es war trotzdem nicht erfolglos, weil sie sich einfach aus diesem Schockmoment kurz befreien konnten und irgendwie zeigen können, ey.
Das redet er sich aber auch sehr schön, habe ich in dem Moment gedacht. Also ja, beschissen, da kannst du eigentlich laufen, durch du hast durch. Null gewonnen in der Situation, außer dass du fast noch eine gebrochene Nase beim einen hast und der andere kriegt irgendwie auch noch die Hucke voll. Also ja, kann man natürlich auch positivieren, aber weiß ja, ich jetzt nicht.
So, jetzt sagen die Jungs dann halt, hier, jetzt haben wir mal Schluss mit Faxen, ab zu Mr. Beck mit dir. Sie sollen sich voneinander verabschieden, werden sich wahrscheinlich nie wiedersehen. James sagt, ja, alles gut. Felix, wir haben ja um 2 Uhr ein Date bei der Polizei ausgemacht. Wenn wir nicht da sind, dann sehen wir uns spätestens bei der Gegenüberstellung von diesen Affen hier wieder. Felix versucht das Spiel mitzuspielen und sagt, ja, genau, das war der Plan. Bei einem der Herren zieht die Nummer, der bekommt ein bisschen Panik und heizt die anderen dazu an, sich zu beeilen, damit sie halt im Zeitplan bleiben. James wird dann zusammen mit Teehee und einer weiteren Wache mitgenommen auf den Weg durch einen langen, dunklen Flur mit der Erwartung, bald Mr. Big kennenzulernen. Aber nicht in diesem Kapitel, sondern in dem nächsten Kapitel.
Ganz genau. Hast du noch irgendwelche Takes zu dem Kapitel oder sollen wir gleich weitersprechen? Ich meine, inhaltlich ist gar nicht mal so viel passiert. Es ist ein heilloses Durcheinander, sowohl im Boneyard als auch unterm Boneyard. Ja, hätte man wahrscheinlich theoretisch kürzer fassen können. Wobei es jetzt erstmal, es war jetzt auch kein verschwendetes Kapitel. So kommt der Sache ja näher.
Ja, es hatte ein bisschen so Softport-Vibes mit Gigi Sumatra oder wie die gute Dame hieß. Fair, das wurde sehr explizit alles beschrieben.
Fair.
Ja.
Ja, und Bond konnte dem Ganzen ja durchaus auch mal wieder was abgewinnen. So, ganz scheiße fand es ja auch nicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu viel Eindrücke waren, aber nun gut, mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, Das dürfte es erstmal gewesen sein mit den schönen Vergnügungsmomenten. Yes. Auch wenn er, und da komme ich jetzt zu meiner Zusammenfassung oder zum kleinen Teaser vorab, nämlich endlich am Ziel seiner feuchten Träume angekommen, geht es doch recht schnell in die falsche Richtung. Eben noch im Angesicht des drohenden Königs von Harlem findet sich Bond schnell auf der Richterbank und damit auf dem Boden der Tatsachen wieder. Zur Debatte steht nichts Geringeres als die Leben zweier Geheimagenten. Doch mit der richterlichen Schönheit kommt Bonds Hoffnung zurück. Und das Verrückte? Es braucht nicht mal eine kleine bondige Charmoffensive, um die Richterin wohlgesonnener zu stimmen. Sie scheint genau zu wissen, was Bond gerade braucht. Oder war das doch nur die verklärte Wahrnehmung als Folge des Barhoppings der letzten Stunden? Die Lage ist nicht gerade komfortabel, aber Bond klammert sich an den letzten Funken Hoffnung, um der Unterwelt Harlems doch wieder zu entkommen. Genau, und du hast es ja angekündigt, mit Tihi ist er mittlerweile unterwegs, machen sich auf den Weg und durchqueren gefühlt einmal die halbe Unterwelt. Durch verschiedene Keller kommen sie dann unterirdisch in eine Halle zurück oder einen größeren Raum. Und dort natürlich auch weitere Wachen aufgestellt. Man hat sie da aber irgendwie auch schon erwartet. Also ist jetzt nichts Besonderes. Sie dürfen auch gleich durch die nächste Tür eintreten. Also man kann sich so vorstellen wie so ein Vorhalle, wo irgendwie nochmal einmal gecheckt wird, ob die Person auch wirklich rein darf. Und im nächsten Raum thront dann auch schon unser guter Mr. Big an seinen, ja, durchaus als kostbar beschriebenen Schreibtisch und freut sich natürlich, Bond zu sehen. Der wiederum ist so mittelmäßig begeistert, also ist ja schon das, was er wollte, aber er ist vor allen Dingen froh, erstmal den schraubstockartigen Händen von Tihi oder von seinem Bewacher zu entkommen und meint auch so, er ist auch schon mal wieder schön, wenn man seine Arme spürt und die vielleicht nicht gerade so vom Blutfluss abgeschnitten sind. Also er konzentriert sich da erstmal auf sein eigenes Wohl. Gleichzeitig hat er natürlich die Chance, sich so ein bisschen umzuschauen. Er hat jetzt vorab natürlich verschiedene Bilder von Mr. Big gesehen, hat aber auch jetzt oder kommt auch jetzt zur Erkenntnis, dass diese ausgestrahlte Macht, die er in Person verkörpert oder dieses voluminösen Ausmaße auch und diese ja quasi herrschaftlichen Verhältnisse, die dann auftauchen, die kann man so auf keinem Bild greifen. Das ist schon nochmal eine Stufe über dem, was Bond eigentlich so erwartet hat und kann dann auch verschiedene Erzählungen und so weiter über Mr. Big durchaus nachvollziehen. Sie starren sich dann auch irgendwie so gegenseitig etwas an. Mr. Big nimmt sich da auch erstmal die Zeit, Bond auf seinem Stuhl ihm gegenüber so ein bisschen zu mustern. Genau, und wird da erstmal so ein bisschen gerönt, kann man fast schon sagen. Dann wird Mr. Big auch von Bonds Seite natürlich irgendwie so ein bisschen angeschaut, wird dann auch beschrieben als massige Erscheinung, bei der alles, was so, ja, was so an verschiedenen Extremitäten und Körperteilen da ist, irgendwie so ein bisschen überproportioniert wirkt, aber in Summe dann halt doch auch stimmig, weil halt alles viel zu groß ist und viel zu breit. Und ja, alles in allem muss Bond sich dann auch eingestehen, der gute Mann ist durchaus ein bisschen furcht- und schreckenerregend und ja, es hat jetzt nicht den größten Charme, den er ausstrahlt und das ist erstmal so ein mittelmäßiger, also würde ich fast nennen, vom Regen in die Traufe, weil er sich da jetzt auch nicht wirklich wohlfühlt. Immerhin, das Zimmer hat so ein bisschen was zu bieten, das hat so seinen eigenen Charme. In großen Teilen ist es gar nicht mal so uneinladend, scheint ein belesener Mann zu sein mit irgendwie vielen Bücherregalen. Das Einzige, was Bond so ein bisschen vermisst, sind Türen, vermutlich aus Fluchtinstinkt, weil er sich natürlich auch da gleich umschaut. Er vermutet sie aber hinter den Bücherregalen. Und Fenster, damit irgendwie ein bisschen Tageslicht reinkommt, da gibt es halt auch nur eins von, das ist vielleicht ein bisschen wenig für Bonds Geschmack. Hinter Mr. Big eine zweite Kuriosität, da herrscht irgendwie noch der gute Fürst Samedi und dann da habe ich kurz gedacht, so ja, da chillt irgendwie noch eine weitere Person, aber nein, es ist halt einfach ein Holzkreuz wie eine Vogelscheuche, die halt irgendwie im Raum dasteht und irgendwie einen Hut anhat, einen Frack anhat und vor der irgendwie noch ausgebreitet ein paar Habseligkeiten auf irgendeinem Tisch liegen. Bond natürlich mittlerweile schon diesen Voodoo-Ding drinne, hat trotzdem das Gefühl, dass davon doch eine gewisse Macht ausgestrahlt wird, die auch seine Bewacher oder die Wachhunde von Mr. Big so ein bisschen ehrfürchtig im Hintergrund stehen lassen und auf die eine Auswirkung haben. Und natürlich dank seiner doch recht raren und mittlerweile noch recht jungfräulichen Voodoo-Kenntnisse erkennt er darin eben den Fürst Samedi. Ich glaube, man gut zusammengefasst sozusagen, dass es eigentlich wie eine Vogelscheuche ist, aber muss wohl ein Riesentyp sein. Dann wird endlich auch wieder gesprochen. Mr. Big erzählt ihm, dass er gleich Zeit für ihn hat. Bond darf sich aber gerne erstmal im Raum umschauen. Das hat er ja eigentlich bereits gemacht, aber er wird dann noch freundlich darauf hingewiesen, dass vor ihm im Schreibtisch auch eine kleine interessante Funktion versteckt ist, die er dann relativ schnell als ja, versteckte Waffe in der Schreibtischschublade mit einem Lauf, die auf ihn gerichtet oder auf generell BesucherInnen gerichtet ist, identifizieren kann. Und ja, Tihi behält er auch an seiner Seite, alle anderen Gehilfen werden irgendwie rausgeschickt. Und genau, das ist natürlich nicht unbedingt gerade die beste Situation und trotzdem fühlt er sich irgendwie nicht allzu unbehaglich. Ja, wenngleich er eben nach diesen ganzen Musterungen und Überlegungen und wie er bisher Mr. Big kennengelernt hat, schon weiß, dass er ihn nicht unterschätzen sollte. Das hatte bisher, wie er feststellt, schon alles Hand und Fuß. Surprise, hätte ich mir jetzt auch vorher gedacht, aber Bond braucht dafür anscheinend nochmal das persönliche Gespräch oder die persönliche Vorladung. Er macht sich stattdessen dann lieber Sorgen um seinen guten Freund Leiter, aber geht davon aus, dass beiden nichts passieren wird, weil er sich das so zusammenlegt, wie sie auch vorhin angedeutet haben, Polizei ist schon unterwegs, pipapo, ja, da können die jetzt eigentlich nur schwer zwei Geheimagenten umlegen, das gibt zu viel Aufsehen und das wird zu schnell auch ja, wieder zurechtgerückt werden sozusagen und da so viel traut er Mr. Big dann zu, dass er diese Sache abschätzen kann und vielleicht nicht ganz so dumm handelt. Mr. Big hat natürlich seine Hausaufgaben auch gemacht. Wie du schon gesagt hast, Bond ist kein Unbekannter offensichtlich, hat schon einige Kontakte, über einige Kontakte schon verschiedenste Kenntnisse über Bond erlangt. Sagt auch interessant, dass mal wieder der Secret Service hier vorbeischaut, den hat er ja seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Und ja, Bond antwortet aber auf diese ganzen Fragen und diese Aussagen nicht, weil es ja auch eigentlich eher Feststellungen sind, wird dann aber dazu aufgefordert und Mr. Big will wissen, was hältst du denn von der Geschichte? Was treibt dich jetzt eigentlich hierher? Und ja, Bond denkt sich dann eine Geschichte aus, die irgendwie noch relativ nah am Original ist, was er hier eigentlich tut und dass er auf der Suche nach diesen Goldmünzen ist und das mal checken wollte und dass aber der Leiter eigentlich von der Finanzbehörde ist und Mr. Big ist halt auch da wieder ganz gut seine Hausaufgaben gemacht und sagt so, ja, nee, also sorry, den Scheiß kannst du dir sonst wohin schieben. Der Gute ist von der CIA, du bist vom Secret Service. Das war nichts, aber ich gebe dir noch eine Chance, dass du da nochmal drüber nachdenken kannst, was du gerade so erzählt hast und vielleicht hast du eine winzige letzte kleine Chance, lebendig aus der Nummer rauszukommen. Er glaubt es ja nicht, weil ja schon gelogen, aber Tihi soll doch mal Bond an seinen Stuhl fesseln. Jetzt wird ein bisschen gefoltert. Bond erwartet natürlich das Schlimmste, wird dann aber recht schnell eines Besseren belehrt, denn eine hübsche junge Dame mit Namen Solitaire wird hereingeführt. Mr. Big beschreibt sie quasi als seine Ehefrau in Spee, wenn man so will. Also ja, ich arbeite dran, ich lege die schon noch flach, wenn man es so derbe sagen will. Von der hole ich mir auch noch ein paar Kinder und eigentlich ist es auch eine blitzgescheite Frau, das muss ich ausnutzen. Nur mit Männern, da hat sie es irgendwie noch nicht so, da hat sie nicht so Bock drauf, deshalb ist hier vielleicht noch nicht mehr passiert, aber das wird schon noch. Und es ist auch super toll, dass er so eine Frau hat, weil er kann sich zukünftig harte Foltermaßnahmen halt einfach oder Foltermethoden sparen. Die gute Frau hat nämlich telepathische Fähigkeiten und die wird jetzt hier gleich im Stile eines Lügendetektors schon Bescheid geben, ob Bond da die Wahrheit verzapft oder eben nicht. Ja, Bond kann auch den Reiz der Dame natürlich sehen, bezieht das aber mal wieder nur äußerlich. Persönlich kennt er sie ja noch nicht. Und ja, Solitaire hat irgendwie auch verschiedene Überlegungen, nimmt gegenüber Bond Platz und versucht ihm irgendwas zu signalisieren. Zumindest bildet sich unser guter Bond ein, wo man natürlich auch nicht so genau weiß, ist das jetzt so, aber er hat das Gefühl, dass sie ihm mit ihrem Blick irgendwas sagen will und er reagiert dann auch irgendwann da drauf und das ist wiederum ein bisschen zu viel, sein Gesicht verrät irgendeine Regung, während sie sich eigentlich oder so getan hat, darauf vorzubereiten, dass sie jetzt gleich diese Aufgabe ausführen wird und über Bond urteilen wird, ja, hat ihr Mr. Big quasi Zeit gegeben und sie hat aber dabei gefühlt nur mit Bond gespielt. Er verrät sich dann aber durch irgendeine Regung und dann ist die Sache halt mal wieder sehr negativ für alle anderen, aber nicht für ihn. Mr. Big sieht das halt. Solitär kriegt einen Peitschenhieb von wegen, ja, setz dich wieder richtig hin, mach das mal richtig hier. Und das trifft ihn innerlich natürlich schon auch hart, auch wenn er sie noch nicht kennt, aber er hat sich natürlich schon schnell auf diese anzüglichen Spielereien durch Blicke und so weiter irgendwie eingelassen und hat sie wohl schon ins Herz geschlossen, man weiß es nicht genau. Ja, das Gute ist aber für ihn am Ende, dass sie dann doch noch aussagen darf und sie stimmt tatsächlich seiner Aussage zu, also er muss sie nochmal wiederholen und sie sagt dann, ja, der Gute, der sagt die Wahrheit und Mr. Big findet das halt wiederum so gar nicht so cool und die Antwort stellt ihn nicht so zufrieden, aber das hören wir dann gleich in Kapitel 8 von unserem lieben Co-Moderator hier im Podcast. Nee, ich glaube, man kann wieder festhalten, Bond hat wieder durch irgendjemand anders den Arsch gerettet bekommen. Die Schmerzen gingen eigentlich bisher auch an ihm vorbei. Die haben dann andere gekriegt. Leiter hat seine Nase schon zerstört gekriegt, mehr oder minder. Solitär kriegt Peitschenhiebe und Bond hat ein bisschen an seinen Arm rumgefummelt gekriegt, die er kurzzeitig nicht gespürt hat. Aber ich finde, das ist noch das kleinste Übel dafür, dass er, ja, weiß ich nicht, da irgendwie versucht, aus der Sachlage rauszukommen.
Ich finde es auch spannend, dass das Kapitel größtenteils aus Personenbeschreibung bestand. Also wir haben ausdrücklich Mr. Big beschrieben bekommen, das hast du gut zusammengefasst, das war viel, viel ausführlicher eigentlich. Absolut. Und dann, sobald Solitär in Erscheinung tritt, also daran merkt man halt auch schnell bei Fleming, wer irgendwie eine weitere Rolle spielt und wer egal ist, weil Tihi hat einen Namen wenigstens bekommen, okay. Aber mehr halt auch nicht.
Nee, wird nicht viel besprochen. Ich glaube, war es in dem Kapitel, vielleicht auch erst im nächsten. Ich glaube, es ist erst im nächsten, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber da wird ja auch nochmal auf seinen Namen kurz angespielt, im Sinne von, woher der stammen könnte. Aber das war halt auch schon alles. Also zu der Person selbst erfahren wir ja tatsächlich gar nichts eigentlich. Ja, stimmt. Deshalb mal sehen, wie lange der noch eine Rolle spielt.
Ja, schauen wir uns doch dann direkt das nächste Kapitel an. Kapitel 8, kein Sinn für Humor. Fingerbrechen, Gangsterphilosophie und ein Ausflug in den Central Park. Mr. Big zeigt James, dass er Folter als Smalltalk-Ersatz begreift, während Teehee kichert wie ein schlecht gelaunter Cartoon-Bösewicht. Statt im Harlem River zu landen, bekommt James ein One-Way-Ticket to Hell. Doch Bond denkt gar nicht daran, brav zu gehen. Nach einem Tiefschlag in Teehees Familienplanung, ein bisschen Waffenaustausch und einer spontanen Garagenräumaktion verlässt James den Tatort stilecht im geklauten Wagen. Ein paar Kugeln später endet die Nacht im Hotel mit der Frage, wie war wohl Felix sein Abend?
Absolut, das verspricht ein bisschen mehr Action als zuletzt die Personenbeschreibung. Aber es ist nur so ein Gefühl.
Ja, schauen wir mal, wie viel wirklich passiert. Mr. Big überlegt einen kurzen Moment, nachdem Solitär ihm da ihre Auskunft gegeben hat, dann tätigt er einen Anruf zur Wache, die Leiter eben bewacht und richtet diesem aus, er soll ihm große Schmerzen zufügen und ihn anschließend vom Krankenhaus rausschmeißen. Das bringt Bond in Raserei, rastet ein bisschen aus, schreit Mr. Big mit wahrscheinlich Obszönitäten an und sagt, ey, das wird das hier ey, euch heimzahlen, wenn einer von uns hier zu Schaden kommt, dann seid ihr am Arsch. Big klärt dann James auf, wie das mit CIA und FBI so funktioniert, dass der CIA im Inland nicht so sonderlich viel zu sagen hat, sondern eher das FBI und die beiden mögen sich auch nicht besonders, also die Wahrscheinlichkeit, dass das FBI da wegen dem CIA was oder dem CIA-Mann was ermittelt, ist relativ gering, aber let's try. Big zitiert dann Teehee herbei und fragt James, auf welchen Finger er wohl am ehesten verzichten mag. Ihm dauert dieser Denkprozess einen Schnuff zu lange und er ahnt, auf was es hinausläuft. Deswegen spoilert er einfach und sagt, ja komm, es wird der kleine Finger sein an der linken Hand, also die Hand, die du eh nicht nutzt und dann der Finger, der am unwichtigsten, Anführungsstrichen, ist. Teehee beginnt dann, den Finger so weit zurück zu biegen, bis er eben bricht, also bis er einmal über 90 Grad gespannt wurde, dann kommt es zum Knacken. Währenddessen giggelt Teehee wie ein kleines Schulmädchen und freut sich seines Lebens und uns wird nahegebracht, dass daher der Name stammt. Es wird auch sehr anschaulich beschrieben, wie dieser Finger eben überdehnt wird. War nicht so nett, aber gut. Daraufhin ist James erstmal kurz ohnmächtig. Teehee ist ein bisschen beleidigt, dass er nicht mehr weitermachen darf und sagt, Bond hat überhaupt gar keinen Sinn für Humor, voll doof. Er hat jetzt gerade so einen Rat, also hat jetzt so viel Spaß gehabt. Er hat ja noch 9 Finger, voll blöd jetzt aufzuhören. Reicht er James' Waffe an Mr. Big weiter, der leert einmal die Kammern aus, dass da keine Patronen mehr drin sind und sagt, Teehee, er soll Bond wecken. Daraufhin schreit James Mr. Big wieder an mit Beleidigungen, Obszönitäten. Der sagt ihm dann, ey, fahr mal runter, junger Mann. Alter Sportsfreund, nicht in dem Ton mit mir, bitte. Solange deine Füße hier unter meinem Tisch stehen, habe ich hier das Kommando. Er sei ja immerhin nicht tot und soll sich seines Lebens freuen. Lässt dann
wie positiv.
Ja, man muss auch mal das Positive aus der Nummer ziehen dürfen. Und er hat noch 9 funktionstüchtige Finger, also bitte.
Und zwei Ohrläppchen mit Fingernägelabdrücken drin, weil die das irgendwie als Wegmethode...
Ja, das Riechsalz war halt alle, mein Gott. Tihi soll dann James die Waffe wiedergeben und erklärt, man erklärt James, warum er nicht zum Zementklotz auf dem Grund des Harlem Rivers geworden ist. Mr. Big verspürt nämlich gehende Langeweile in seinem Business. Er hat den Zenit erreicht, da ist nichts mehr, was man noch machen könnte. Er hat das Leben durchgespielt und ja, also er hat keine großen Ziele mehr. Ja, er könnte irgendwie die Branche wechseln, aber das wäre jetzt in seinem Alter auch nicht mehr so das Cleverste. Das Einzige, was ihn aktuell noch bei Laune hält, sind seine Operationen und die möchte er gerne künstlerisch perfektionieren. Da hat er so einen Perfektionismusdrang und versucht, die tagtäglich zu verfeinern und das quasi als sein Meisterwerk zu hinterlassen, als Andenken an die Nachwelt, quasi für die wenigen Leute, die da irgendwie mal was von erfahren werden. James erkennt, okay, der Mann hat so einen kleinen Napoleon-Komplex, ist dezent größenwahnsinnig, ist kein gewöhnlicher 0815-Gangster, sondern tatsächlich eine Bedrohung. Ja, ob man da jetzt hätte die 4 Stunden für gebrauchen können für diese fachliche Analyse, sei mal dahingestellt, aber gut. Big schätzt auch die Anonymität aus 2 Gründen. Einerseits, das erfordert halt die Natur seiner Operation und er bewundert die Selbstnegierung anonymer Künstler, also diese Verschleierung hinter Pseudonymen und das findet er super, da hat er Bock drauf. Er erschafft gerne Meisterwerke, die, wie gesagt, die wenigsten je zu Gesicht bekommen werden, hat er so einen kleinen künstlerischen Abdrift. Big hat auch keine Lust, James einfach ein stupides Loch in den Bauch zu ballern. Also er weiß, dass seine Vorrichtung funktioniert, hat er oft genug probiert, alles gut, ist effektiv, aber es befriedigt ihn nicht. Und die ganzen Schlüffler, die dann das nach sich ziehen würden, wenn er jetzt James abknallt, hat er auch keinen Bock drauf, wäre jetzt kein großes Problem, wäre einfach nur saunervig. Möchte man nicht, kann man gut drauf verzichten. Er hat jetzt beiden, also sowohl James als auch Felix, eine Visitenkarte hinterlassen und steckt auch direkt eine Forderung auf. James soll sich noch heute aus dem Land verpissen und Felix soll sich auch noch am selben Tag an einen anderen Fall setzen, diesen hier ruhen lassen. Sollte Mr. Big James noch einmal sehen, wird ihm eine raffinierte Art und Weise einfallen, wie James das Zeitliche segnet. Also da ist noch eine kleine Drohung mit dabei. T soll dann James in die Garage bringen zu 2 weiteren Kollegen, die ihn dann in den Brunnen des Central Parks werfen wollen. Wenn er sich wehren sollte, dann darf er auch verletzt werden, nur bitte nicht töten, das wäre ein bisschen doof. James drückt dann Big noch einen Spruch, also nach dem Motto, jeder bekommt, was er verdient, wart nur ab, ho ho ho. Dann wird er eben rausgeführt. Ja, T geht das Ganze nicht sonderlich zimperlich an mit James, sondern verdreht ihm ordentlich den Arm auf dem Rücken und James hofft jeden Moment darauf, dass T einmal unaufmerksam ist, um eben zu reagieren. Sie machen sich dann auf den Weg durch die endlos langen Flure und im richtigen Moment dreht James sich um, haut T mit allem, was er hat, in die Glocken und anschließend noch mit seiner leeren Waffe eine über den Schädel, gibt einen technischen K.O., und James wirft ihn dann noch oder tritt ihn vielmehr dann noch eine Treppe runter. Ja, das war dann mehr oder weniger das Ende von Tihi. Ja, James schleicht sich dann diese Treppe runter und hört ein Rauschen einer Art Übertragung und macht damit Mr. Bigs Kommunikationszentrum ausfindig, ist super neugierig, sieht aber ein, dass das eine dumme Idee wäre, in diesen Raum reinzugehen, weil er keine Ahnung hat, wer da drin sitzt und hat keine Waffe. Ja, wäre nicht so clever. Also geht er zu Tihis Leichnam oder fast Leichnam. Er kann nicht ganz erkennen, ob der schon tot ist oder noch im Sterben liegt. Er ist auf jeden Fall total wehrlos, nimmt dem seine Waffe ab und findet dann direkt auch den Eingang zur Garage. Dahinter erwartet er, dass diese 2 Wachen auf ihn warten. Ja, oder der Fahrservice vielmehr. Jetzt muss er den Überraschungsmoment perfekt ausspielen. Er öffnet die Tür, kommt schnell rein, analysiert die Situation, sieht, dass ein Mann am Wagen steht, der andere sitzt auf dem Fahrersitz. James erschießt zuerst die stehende Wache, weil die schneller die Waffe ziehen kann und anschließend den Chauffeur, zieht den aus der Karre dann raus. Ist auch sehr froh, dass der Wagen läuft und ja einen Schalthebel am Lenkrad hat, weil er keinen Bock hat, seine kaputte Hand zu benutzen, wo ich dachte, naja, also in Amerika sind es ja auch links fahrende Autos. und nicht auf der rechten Seite. Also für was brauchst du deine linke Hand? Also wenn du schaltest, brauchst du deine rechte Hand. Also die linke brauchst
Das
du
ist als
maximal
Fahrer auf der
zum
linken
Lenken.
Seite, ja.
Ja, also außer es ist ein englisches Auto, keine Ahnung, dann
Ja,
sehe ich den
man
Struggle. Aber
weiß
ansonsten, ja, auf jeden Fall müht er sich da auch ab mit dem Anschnallen und so weiter und so fort. Fährt dann ziellos, also fährt aus der Garage raus, wird noch beschossen von einem der sterbenden Kollegen und fährt dann ein bisschen ziellos durch die Gegend, muss sich dann
Was ich
auch nochmal
auch
dran
an der
erinnern.
Stelle wild fand, meine so, ja, mit 80 Kilometern die Stunde, Alter, durch die Stadt heizt der mit 80 km/h, da müssen die Straßen aber breit sein. Also,
Jo.
fand ich eine wilde Angabe, so wenn der geschrieben hätte, so mit 60, hätte ich gesagt, ja komm, unauffällig
Ist dann
schnell.
auch erstmal als Geisterfahrer unterwegs auf der linken Seite, muss das dann mal korrigieren. Erreicht dann irgendwann die Park Avenue, stellt dort das Auto ab und nimmt ein Taxi ins Hotel. Dort ist eine Nachricht für ihn hinterlassen worden von Felix. Gegen 4 Uhr kamen die rein und Felix lässt ausrichten, er soll sich sofort bei ihm melden. James geht auf sein Zimmer, freut sich seines Lebens, dass er und anscheinend Felix die Nacht überlebt haben und resümiert, oh, war ganz schön knapp.
Das war, glaube ich, durchaus treffend. Aber ja, hatte sich ja am Ende durchaus gut rausgezogen und auch einige Personen auf dem Gewissen, wenn man so will. Also ich glaube, bis zu drei Personen könnten hops gegangen sein an der ganzen Ausbruchaktion. Naja, was mir so mit dem Kapitel aufgefallen ist, irgendwie ist es bisher aber, obwohl es ja eigentlich offiziell das zweite Buch ist und wir ja nur wegen den Filmen jetzt erst sozusagen bei dem Buch sind, ich hatte so das Gefühl, dass vom Erzählungsaufbau, weil wir haben ja schon öfter über die Bücher gesprochen und ein bisschen kritisiert und wie weit ausgeholt wird am Anfang mit anderen Geschichten und so, ist hier gar nicht so der Fall. Ich habe das Gefühl, man ist schon relativ nah dran, in Anführungsstrichen, an dem, wo man hin will oder an auch ein bisschen Character Building von den wichtigen Personen. Und es wird auch bisher noch nicht die ganz großen, langen Monologe von zum Beispiel Mr. Big oder so mit einfließen gelassen. Deshalb, das fand ich ganz spannend, dass wir dann offensichtlich die Bücher so in der Reihenfolge teilweise auch erwischt haben, dass sie im Erzählstil immer sehr identisch waren. Oder ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber es ist mir so
Schon,
aufgefallen.
ich finde auch, da hat irgendwie eine Entwicklung stattgefunden, auf jeden Fall über die Reihe hinweg.
Ja, die dann aber eigentlich gefühlt auch wieder teilweise rückschrittig war,
Ja.
weil wir ja immer wieder auch bei manchen anderen so dieses lange Einfahren auf einen großen Aufhänger, der dann am Ende aber auch irrelevant so gefühlt war, wie. Ja, man hat es bei Dr. No, das war ja, wo es Ewigkeiten um die Vögel mit der Insel ging und hast du nicht gesehen und
Boah,
so.
ey, hör mir auf mit diesem scheiß Guano, ey.
Es war schon ein harter Einstieg eigentlich bei den Büchern und es war ja auch nicht das erste so gesehen. Das ist ja nur bei den Filmen der Anfang. Insofern, das fand ich ganz spannend eigentlich.
Cooler Gedanke, ja.
Aber zurück zum Thema, zum kleinen Teaser für Kapitel 9. Mal schauen, wie es leider so ergangen ist. Bond bekommt gezeigt, wie man es auch ohne das Verursachen neuer Probleme schaffen kann, seinen Arsch zu retten. Klar, einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf und anschließende Freitfahrt zum Krankenhaus ist vielleicht nicht gerade die ganz feine Harlemsche Art, gehört aber zu einer durchzechten New Yorker Nacht vielleicht einfach auch mal dazu. In Summe dürfte Leiter nicht ganz unzufrieden sein mit dem Ausgang seines Abenteuers. Freunde fürs Leben findet man schließlich nicht jede Nacht. Doch mit gehangen. Bond hat sich mit seinen nächtlichen Eskapaden nicht gerade Freunde gemacht. Und während Papi aus der Ferne regelt, sind bereits die nächsten Schwierigkeiten in Sicht. Ja, du hast gesagt, Bond ist schön zurückgekommen in sein Hotelzimmer. Und was natürlich na, durchzecht wäre ja fast schon falsch, nach einer durchaus ereignisreichen Nacht nicht fehlen darf, ist zum Frühstück ein guter Drink, bevor es überhaupt mal was Festes in den Magen gibt. Bechert der erstmal ordentlich ein bisschen Martini rein. Kann man so machen, scheint er zu brauchen, zeigt durchaus einen gefährlichen Alkoholkonsum, würde ich mal sagen. Ist aber natürlich insgesamt heilfroh, dass alles soweit gut gelaufen ist. Er meldet sich dann auch direkt danach bei Leiter, ist auch heilfroh, dass der direkt dran geht. Leiter wiederum ist auch durchaus sehr glücklich darüber, dass er Bonds Stimme hört und weiß, dass er zumindest überlebt hat. Ja, und trotzdem eigentlich auch. Insgesamt wohl auf der gute Leiter, hatte dazu eine amüsante Nacht, würde ich mal sagen, mit einem netten Plausch. Und zwar hatte er sich dann relativ schnell mit einer Person von seinen Bewachern eigentlich unterhalten oder wie man es halt so will. Die waren recht gelangweilt, dann kam die Anweisung von Mr. Big nicht oder erstmal nur, ja, man soll Leiter nichts tun, Leiter hat die Chance dann genutzt und einfach mal das Thema auf Jess gelenkt, was man so macht in solchen Situationen. Und es hat wohl funktioniert, weil er da bei dem guten Blabbermouth durchaus auf einen Jazz-Freund und Kenner getroffen ist. Und mit dem hat er sich dann über verschiedene...
Das ist auch alles so hirnrissig, Alter.
Absolut. Die hatten dann offensichtlich auch über verschiedene Jazz-Themen und große Künstler dieselben Ansichten. Ja, so kommt eine zum anderen und der gute Leiter hat einen neuen Freund fürs Leben gefunden. Blabbermouth hat dann auch gesagt, so, wir chillen hier. Sein anderer Kollege, der Bewacher, der keinen Namen hatte irgendwie, der war ein bisschen genervt. Dann hat Blabbermouth gesagt, du weißt du was, ich habe die Lage hier unter Kontrolle. Du kannst heimfahren, mach Feierabend, ich kläre den Rest. Bis dann eben Mr. Bigs Ansage kam. Die hat natürlich Blabbermouth nicht so richtig freudig gestimmt, weil er jetzt ja seinem Freund aufs Maul hauen muss, was er gar nicht mal so gern gemacht hat. Aus der ganzen Nummer kam er aber natürlich nicht heraus. Und wieder mal kommt dann das eine zum anderen. Er hat einen Totschläger rausgeholt und hat den Mindestschaden, den er, wie er später erzählt hat, dann am Krankenhaus, den Mindestschaden verursacht, den er musste. Dann hat er unseren guten Leiter zum Krankenhaus gefahren, hat sich tausendmal entschuldigt, ihm die Füße geküsst und quasi auf den Beginn der innigen Freundschaft angestoßen. Leiter wurde dann gut verarztet und hat es dann eben zu Hause zurück ins Hotel geschafft und ja, Blabbermouth hat ihm gesagt, bitte halt dicht, erzähl nichts weiter, ich musste dich leider schlagen, aber ansonsten finde ich dich eigentlich ganz dufte. Schön, dass wir das dann erstmal geklärt haben. Ich würde mich als Bond leicht verarscht fühlen, aber ja, Leiter hat sich da gut aus der Fähre gezogen. Unschön wurde es dann im Hotel, weil er da verschiedentliche Anrufe schon direkt bekommen hat von FBI und Polizei, die ja, mittelmäßig erfreut über Bonds Ereignisse waren, wovon Leiter ja eigentlich noch gar nicht viel wusste, aber es hieß eben, irgendein verrückter Engländer hat ein bisschen Radau gemacht und im Gebiet von Mr. Big gewildert. Mr. Big himself hat dann auch die Polizei angerufen und gesagt, yo, meine Karre fehlt und drei Leute wurden umgelegt, könnt ihr da was machen? Der Engländer muss schnell wieder eingefangen werden. Das war natürlich dem FBI nicht so ganz unbekannt, wer der Engländer sein könnte. Ja, aber zunächst mal ist das erstmal was Positives auch für Leiter gewesen, als er im Hotel ankam und wusste, Bond ist erstmal safe. Der hat da sich anscheinend ganz gut rausgeboxt. Trotzdem sollten sie sich lieber mal schnell aus dem Staub dann machen aus New York. Hier sind sie, glaube ich, nicht mehr so ganz die gern gesehenen Gäste. Es wurden eben ein paar eigentlich falsche Ansichten durch Big und seine Leute in Umlauf gebracht und kamen eben bei der Polizei falsch an, sodass ja, für Bonds Story zwar jetzt noch Zeit ist, aber sie dann relativ schnell auch abreisen sollten. Bond darf dann auch noch einen kurzen Abriss aus seiner nächtlichen Geschichte geben. Leiter im Sinne von Bonds Können auf jeden Fall begeistert. Im Ergebnis, wie er ja gerade eben schon festgestellt hat, irgendwie ein bisschen weniger. Hat aber auch gleich den fixen und cleveren Gedanken zu sagen, hier, Bond, deine Retterin, du hast doch gesagt, die will hier irgendwie dir helfen oder die war auf deiner Seite. Können wir die nicht irgendwie für unsere Sachen einspannen? Können wir ja mal später besprechen bei einem netten Plausch oder Kaffee oder so. Davor gibt es für Bond aber jetzt erstmal noch den Polizeiarzt, der vorbeigeschickt wird und seine Frühschicht machen darf. Und Leiter hingegen versucht dann ein paar Ansichten bei den Behörden wieder gerade zu rücken. Außerdem organisiert er noch das ein oder andere in Bezug auf CIA. Er wird Bond ein paar Klamotten vorbeischicken, weil der ja irgendwie auch nichts mehr hat. Und Bond soll doch mal bei seinem guten Chef zu Hause durchklingeln. So ein bisschen Unterstützung von einer Etage höher könnte vielleicht auch nicht schaden an der einen oder anderen Stelle. Ja. Bond macht sich dann erstmal frisch, das läuft ja alles erstmal in die richtige Richtung, meldet sich an, dass er in London telefonieren möchte, wartet auf einen Rückruf und über verschiedene Zwischenvermittlungen kommt er dann relativ schnell in der Zentrale raus und ist auch schon an M weitervermittelt quasi über die Station Moneypenny, mit der er aber gar nicht persönlich spricht, aber die den Anruf eben weiterleitet, beziehungsweise er stellt sich den ganzen Ablauf im Kopf halt so ein bisschen vor. Bond berichtet dann nochmal ausführlich, aber macht das Ganze verschlüsselt. Erzählt von den Vorkommnissen, natürlich wieder im Jargon, das dann auf Universal Exports passt, dass er irgendwie in schwierigen Verhandlungen steckt und da durchaus ein bisschen Unterstützung von der obersten Ebene gebrauchen könnte. Fand ich relativ unterhaltsam zu lesen tatsächlich oder cool berichtet, irgendwie auch eine schöne Sache so, da so ein bisschen in der Richtung zu schreiben. Ich meine, wir kennen es auch von anderen Büchern, aber fand ich an der Stelle eigentlich echt ganz cool. Und ja, als M dann auflegt, der ihm seine Unterstützung zugesichert hat, kann er sich aber auch vorstellen, wie M über Bond herzieht, von wegen, ja, ist noch nicht wirklich 24 Stunden da, geht gleich einen saufen, stellt alles auf den Kopf und bringt wieder ein paar mehr Probleme ran und ich kann mich jetzt wieder mit meinem Lieblingsfreunden vom FBI und der CIA auseinandersetzen. Eher so mittel, aber ja, Bond juckt das herzlich wenig, denn der Plan, Richtung St. Petersburg und Florida aufzubrechen, steht natürlich schon. Leiter ruft dann nämlich auch gleich an mit guten Neuigkeiten, hat soweit alles geklärt, sogar mit dem FBI. Also sie haben erstmal die Rückendeckung vom FBI, das hat er, muss man sagen, glaube ich, ganz gut eingefädelt. Dennoch müssen er und Bond erstmal weg aus New York. Das geht aber halt leider auch nicht zusammen. Bond, für dich ist leider nur der Zug geblieben. Ich werde das Flugzeug nehmen. An Bonds Stelle hätte ich gesagt, ja, herzlichen Dank. Aber so ist es nun mal. Bond darf halt das Dreifache von der Reisezeit in Anspruch nehmen. Immerhin, auch das hat Leiter alles schon organisiert. Da ist schon ein schönes, schnuckliges Abteil gebucht. Und ja, sie sehen sich dann vor Ort. Er nennt ihm die ganzen Daten, wann, wo, wie, was. Und wo sie sich treffen wollen. Und ja, soll Bond halt auf sich aufpassen. Bond wäre auch daran gelegen, dass Leiter ein bisschen auf sich aufpasst. Und dann können sie ja unten in quasi St. Petersburg in Florida wieder gerne anstoßen. Wobei ich fand es sehr verwirrend mit dem St. Petersburg. Mir war das auch nicht bewusst, dass es da... Also es kam, glaube ich, auch vorher schon mal im letzten Teil. Es war so, jedes Mal, wenn ich es gelesen habe oder aufgeschrieben habe, hier auch für die Notizen, dachte ich so, es fühlt sich irgendwie falsch an. Aber okay, war mir nicht bewusst. Genau, Bond wird dann noch kurz vom Polizeiarzt behandelt. Den flunkert er an, weiß ich gar nicht genau warum. Vielleicht, weil die Polizei irgendwie gar nicht die offizielle Version gehört hat, was Bond eigentlich so gemacht hat. Erklärt ihm irgendwas von Finger in der Tür eingeklemmt und dann gibt es noch ein bisschen Smalltalk von wegen, ja, dann pass halt Türen auf, das kann böse enden. Surprise. Aber sollte in ein paar Tagen wenigstens wieder gehen, dass sein Finger wieder soweit einsatzbereit ist. Und ja, man könnte meinen, der verrückte Morgen ist dann mal durch, er kann sich entspannt in den Zug setzen, der in den nächsten 2-3 Stunden irgendwann losfährt. Aber nein, es gibt nochmal ein weiteres Telefonat, also Bonds Telefondienst hat irgendwie noch kein Ende und es ist tatsächlich ein Überraschungsanruf von Solitär und ja, Bond erstmal versucht so ein bisschen auf Zeit zu spielen, wittert erstmal falsches Spiel und denkt so, was will die denn jetzt hier von mir? Das ist doch sicher irgendwas hier von Mr. Big, der wissen will, was ich als nächstes mache. Gibt sich dann auch erstmal nicht zu erkennen, dumm nur, dass sie ihn auch schon wieder erkannt hat und sofort weiß, dass er selbst am Telefon ist, weil er irgendwas davon labert, ja, was kann ich denn Mr. Bond dann später ausrichten. Sie sagt dann, sie braucht unbedingt seine Hilfe und warnt ihn vor Mr. Big, dass der hinter ihm her sei und dass es ja schlimm ausgehen könnte und auch für sie, sie muss auch hier irgendwie weg, was denn Bonds Pläne sind, ob sie nicht mitkommen kann. Und ja, andernfalls setzt sie ihm halt quasi die Pistole auf die Brust und sagt so, ansonsten bringe ich mich halt um und du bist dann auch verantwortlich dafür. Hey, kein Druck. Ja,
kleiner ging's nicht.
Auf jeden Fall. Kein Druck, aber mach's Beste draus. Und ja, das lässt Bond natürlich nicht auf sich sitzen. Er warnt sie vor dem doppelten Spiel nochmal, sagt so, ey, wenn du hier irgendeine Scheiße machst, dann brauchst du dich nicht selber umbringen, dann erledigt
dir die Ohren lang.
Ja, so kann man es vielleicht auch nett ausdrücken. Das ist richtig. Sagt ihr aber dann Abfahrtszeit und blabliblub, sagt, ja, komm, nehme ich mit, vielleicht bringt sie mir ja noch irgendwas. Sie soll dort nach einem Mr. Bryce fragen, dann kriegt sie das Abteil genannt und sie treffen sich dort. Soll pünktlich sein, soll verschleiert sein, soll sich nicht zu erkennen geben. Wunderbärchen. Und dann ist aber wirklich mal Zeit für ein gutes Frühstück für Bond, bevor es dann in den 24-stündige Zugfahrt oder wie lange es dauert, ich glaube, irgendwie relativ lang auf jeden Fall, bis zum nächsten Morgen unterwegs. Und wenn man bedenkt, dass gerade irgendwie noch, ich glaube, 8 Uhr oder so ist, der hat ja die ganze Nacht durchgemacht. Ja, so, sagen wir mal summa summarum 24 Stunden, ist auch egal, denn wir kriegen dann als Leser auch nochmal so als letzten Absatz in einem Dreizeiler mitgeteilt, dass der gute Whisper wieder unterwegs ist und natürlich waren die verschiedenen Telefonleitungen angezapft und Bond seine Reiseroute macht bereits, ja, zieht Kreise, sag ich mal, durch gesamt New York im Untergrund. Das ist vielleicht nicht ganz das, was er wollte, aber er kriegt es halt bisher auch nicht mit. Mal sehen, wozu das noch führt, das darfst du uns vielleicht im letzten 10. oder für heute letzten Kapitel nochmal näher bringen. Mhm.
Mein Highlight von dem Kapitel war wirklich das Telefonat mit M und wie sich James ja. freut wie ein kleines Kind, dass er jetzt hier Geheimagent spielt ja. und ganz verschlüsselte Botschaften austeilt und was das gleich für eine Szene in London gibt, wenn das ja. Telefonat beendet ist und M einen Anfall bekommt, was für ein Idiot James ist, dass er da meint, irgendwie nachts in Harlem rumtouren zu müssen und da großer Detektiv spielt.
Während er schon wieder die neuen Probleme einfädelt, auch echt gut. Aber ja, ich fand es auch so ansonsten, ach, es macht halt einfach, sonst ist es ja relativ einfach geschrieben und so durch diese Verschlüsselung kommt nochmal so eine, ist ja auch nichts Krasses und irgendwie, aber ich finde es dann trotzdem die Gedankengänge irgendwie ganz witzig sozusagen, ja, man kann irgendwie Vergleichbarkeit rauslesen, aber es würde genauso gut passen zu, ich verhandle geschäftlich mit irgendeinem Partner und muss irgendwas einfädeln, finde ich, war ganz cool gemacht so Und ja, er hat sich relativ viel in dem Ding vorgestellt, in dem Kapitel. Auch wie die ganze Durchstellung funktioniert, wenn er anruft, wie das Telefon klingelt und oh, große Botschaft aus New York und der große Herr und Meister ruft an. Fand ich
Große
eigentlich ein ganz
Zampano.
gutes, ja genau, große Zampano, ganz gutes Kapitel.
Gut, dann finalisieren wir die ganze Nummer heute mal mit Kapitel 10, der Silver Phantom. James glaubt, der Gefahr fürs Erste entkommen zu sein, bis er im Zug nach St. Petersburg zwischen einem nervösen Kellner, einer geheimnisvollen Begleiterin und der unausgesprochenen Präsenz von Mr. Biggs Handlangern landet. Solitär, charmant und verschlossen zugleich, sorgt für eine Mischung aus neckischem Schlagabtausch und unterschwelliger Spannung. Während der Zug gemächlich Fahrt aufnimmt, deuten einige Hinweise darauf hin, dass sie keine entspannte Reise gebucht haben. Ein diskreter Hinweis des Zugpersonals bestätigt James' Verdacht. Auf diesem Abenteuer wird er nicht nur sein Ziel im Auge behalten müssen, sondern auch jeden Schritt im Abteil.
Das ist richtig. Aber es war irgendwie
Aber
abzusehen, dass vielleicht ein bisschen was im Zug noch passieren könnte.
vorweg, das Kapitel total langweilig. Also es ist ein
Fair.
absolutes
Fair.
Füllerkapitel, passiert
Da
gar
hast
nichts
du aber
richtig. Es wird.
hochgepokert voraus. Hast du ein
Ja,
bisschen.
man muss ja hier ein bisschen, aber vielleicht nicht so taktisch clever von mir, das direkt da hinterher zu schießen, dass ich es scheiße fand. Also das heißt scheiße, es war halt so ein
Bisschen
bisschen
langwierig wieder, ja.
Beziehungsaufbau. Alles
Ja.
andere, also die Handlung hat es nicht vorangetrieben.
Ja, das
Gut,
ist
also
richtig.
James muss jetzt irgendwie schaffen, heimlich in den Zug reinzukommen in einer Stadt, die ja überall Augen hat, die für Mr. Big bespitzeln. Und tatsächlich schafft er es auch, unbemerkt in ein Taxi zu kommen, indem er verschiedene Ausgänge nutzt. Die entsprechenden Spitzel vor seinem Hotel ziehen dann irgendwann ab. Hatten in dem Fall nicht Glück. Dafür wird er sofort entdeckt, als er am Bahnhof ankommt. Also ja, da ist das Kind offiziell in den Brunnen gefallen, er hat aber davon nichts mitbekommen. Kurzerhand wird auch noch ein Kellner seines Zuges krank und wird ausgetauscht durch einen von Mr. Biggs Leuten, der auch direkt negativ auffällt und mit Drohungen um sich wirft, sodass er da geduldet wird, beziehungsweise alle Angst und Schrecken vor ihm haben. Das Gefährt, also der Silver Phantom, steht abfahrbereit im Bahnhof und wartet darauf, eigentlich seine Fahrt zu beginnen. Ja, nicht an seinem Wagen direkt, aber irgendwie in einem Wagen, der nah an seinem Wagen dran ist, aus irgendeinem Grund, steht ein Angestellter des Bahnpersonals, der ihm mitteilt, dass Mrs. Bryce, also solitär, schon eingetroffen sei und wo er dann hinzugehen habe. Im Wagen selbst sieht er dann ein Schild, dass Mr. Samuel D. Baldwin heute der Zugbegleiter ist und quasi damit für seine Anliegen bereitsteht. Sein Abteil ist verschlossen und Solitär muss ihn erst auf Nachfrage reinlassen. Also dann spielen sie so ein kurzes Spiel so, wer bin ich und ist das okay, dass
Aber
ich
es ist halt auch so,
reinkommen
er klopft so, Tür ist verschlossen, dann wird gefragt so, ja, wer ist da? Ich bin's. Alles klar, und dann
darf?
machen wir die Tür auf.
So,
Hohe
was sieht er?
Sicherheitsvorkehrungen.
Eine maximal verängstigte Frau ist in seinem Abteil und er sucht erstmal alles ab nach unerwünschten Gästen. Dann setzt sich der Zug auch ziemlich zeitnah in Bewegung und sie bedankt sich ausdrücklich bei ihm, küsst seine Hände und hier und da und titatoi. James braucht darauf erstmal eine Beruhigungszigarette. Blöd nur, dass er mit seiner kaputten Hand, ich weiß nicht, also der tut gerade so, als wäre die ganze Hand im Arsch. Es ist ja eigentlich nur ein Finger.
Soll sie sich so anstellen, die Pfeife?
Ja, also dann Augen auf bei der Jobwahl, würde ich
Ja,
sagen.
fair. Ich habe mir, es war schon ein großes Handthema die ganze Zeit, das ist mir auch aufgefallen, da gebe ich dir
Ja.
recht. Es war ein bisschen, ja.
Echt, ey, so eine Susi, ey. Ja, also müht sich da ab, seine blöde Zigarettenverpackung aufzubekommen. Solitär macht's dann für ihn und steckt ihm auch direkt eine an. James meint auch, wenn das so weitergeht, dann hat sie gut was zu tun, weil er raucht 3 Schachteln am Tag.
Ist ordentlich. Geht auch
Also
ins
da
Geld. Da
wird sich
kannst du hoffen, dass das
die Lungenflügel
Betriebskosten
auch
sind.
bedanken,
Ja,
ey.
da kannst du hoffen, dass Betriebskosten sind und der Arbeitgeber das übernimmt
Absetzen
für das
kann, ja.
persönliche Wohlergehen oder so.
Ja, dann meint sie, ja, nee, das kann er schön selber machen. Also sie macht ihm gerne die Dinge auf. Ja, und sie ahnt dann auch schon, er droppt, ja, sie weiß genau, dass es nicht nach Washington geht, wie er es kommuniziert hat, sondern eben nach St. Petersburg. Sie rät aber dazu, dass Mr. Big das auch quasi weiß, dass James nach Florida wahrscheinlich abhauen will und hat dort Leute positioniert. Also vielleicht wäre es smart, eine Station früher auszusteigen, um da einem großen Tohuwabohu aus dem Weg zu gehen. James ist dann irgendwie schon wieder ein bisschen skeptisch, weil die Sachen weiß, die er ihr nicht kommuniziert hat. Aber wie gesagt, sie hat es gut verpacken können. Von daher lässt es mal so weiterlaufen. Sie fragt dann, ob James gesehen wurde. Er sagt, nö, bestimmt nicht. Ziemlich selbstsicher, der gute Mann. Sie erklärt dann, wie sie es geschafft hat, hinzukommen. Sie sagt, sie hat jetzt eigentlich eine Gesangsstunde, da darf sie dann immer hin und da darf sie auch frühstücken, ausnahmsweise mit der Lehrerin war es, glaube ich, zusammen. Das will Mr. Big nicht, der will alle Mahlzeit mit ihr einnehmen, aber da drückt er halt ein Auge zu, weil er hofft, daraus wird sie wird nochmal eine ganz große Nummer. Ja, da ist sie dann logischerweise aber nicht hingegangen, sondern hat das Gebäude betreten, gewartet, bis ihr Fahrdienst weg ist und sich dann eben auf den Weg gemacht, hat sich in der Drogerie noch ein paar Sachen geholt und 5K abgehoben, mehr oder weniger, damit sie nicht auf James Kosten fahren muss. Ja, vermutlich wird man in einer Stunde circa ihre Abwesenheit bemerken, aber sie wollte unbedingt weg und das war die beste Chance, die sich ihr geboten hat nach einem Jahr Gefangenschaft, in Anführungsstrichen, von Mr. Big. James sagt, dann sind sie jetzt quasi quitt ihrer mit der Nummer am gestrigen Abend, wo sie ihn, ich weiß nicht, wo sie ihm den Arsch gerettet hat. Also, weil er hat ja nicht offiziell gelogen, hat er
wahrscheinlich. Ich fand auch, erzählt. Da hieß es so, er denkt sich eine andere Geschichte aus, so, ja, schon, die war jetzt nicht ganz nah dran am Original, aber auch nicht so, dass wenn du.
Ja.
Also ich hätte jetzt nicht sagen können, wo sie sich genau unterscheidet. Sie war halt einfach kürzer, so ein Zweizeiler. Ist klar, dass da nicht alle Infos drin sind. Keine Ahnung.
Egal. Auf jeden Fall sind die Schulden quasi beglichen. Und er will dann von ihr wissen, ob sie denn wirklich hell sehen kann. Sie sagt, jo, kann ich. Also ich kann Leute lesen, kann sehen, wie die Zukunft verläuft so ein Stück weit. Aber ist natürlich auch viel Gewese, viel Show drumherum. Muss ja irgendwie damit Geld verdienen. Und sie hat eben auch gesehen, dass James sie retten wird und ja, ihre Reise potenziell zusammen weitergeht. Zwinker, zwinker, dann wird sie kurz rot, möchte nicht mehr sagen, sagt, ja, was kommt, das kommt. James schlägt dann vor, was zu essen und von der Zugbegleitung die Betten gemacht zu bekommen. Sie muss ja auch so spielen, also sie müssen ja jetzt auch die Rollen spielen, also sie ist seine Frau, also schlafen sie gefälligst auch zusammen oder wenigstens bis zu einem gewissen Punkt zusammen. Der Schaffner kommt, James ordert dann direkt auch mal einen Drinks, von denen war die Rede noch nicht, aber das darf natürlich nicht fehlen auf einer guten Reise. Und wieder mal Sandwiches, also der frisst jeden Tag 20 Sandwiches, der Mann, und muss dann für Solitär das Ticket noch bezahlen. Ja, sie wollte es selber machen, er kommt ihr zuvor, super, super, super Gentleman-like. Er freut sich auch über Solitärs Anwesenheit, weil sie sich da so ein bisschen necken die ganze Zeit, aber auch um Mr. Big quasi damit eins auszuwischen. Das tut seinem Ego bestimmt mal gut. Und potenziell ist sie ja auch eine Hilfe, weil sie viele Informationen hat, die relevant sein können. James stellt sich dann auch direkt so eine romantisch verklärte Vergangenheit von ihr vor, wie sie da die Tochter eines Plantagenbesitzers auf Jamaika war, auf Haiti war und dann sind die broke gegangen und dies, das, Ruine, muss dann irgendwie selbst ihr Geld verdienen, ihren Lebensunterhalt erwirtschaften als eben Künstlerin in diesem Metier und so weiter und so fort. Also baut sich da irgendwie wieder Luftschlösser. Sie hat sich währenddessen im Bad frisch gemacht, kommt wieder, guckt ihn an und sagt, ja, ich weiß, was du dir gedacht hast, können wir kurz abkürzen an der Stelle. Ja, da hat die Telekinese wieder zugeschlagen. Sie sagt, also die lange Version wird es irgendwann anders geben, jetzt gibt es nur die kurze. Ihr richtiger Name ist Simone Latrell oder so ähnlich. Ich bleibe aber gerne bei Solitär, ist einfacher. Und sie sei knackige 25 Jahre alt. Mehr Infos gibt es erstmal nicht. Das Essen wird dann serviert von einem etwas sehr nervös wirkenden, dunkelhäutigen Kellner. Was für uns die Anspielung ist, dass das der Monsieur sein muss, den Mr. Big eingeschleust hat. Dann kommt die Zugbegleitung wieder, ebenfalls extrem nervös und schlägt Solitär vor, doch ins Nebenabteil zu gehen. Da ist gerade keiner, dann kann sie mal kurz dahin gehen. James checkt, auf was es hinausläuft, sagt, ja, mach mal bitte. Genau, sie geht dann rüber, die Türen geht zu und die Zugbegleitung warnt James eindrücklich davor, dass ein Feind an Bord ist und es auf James abgesehen hat. Er selbst kann nicht viel machen, sonst riskiert er sein Leben. Und dahin hängt er so ein bisschen, Aber er gibt James ein paar Holzkeile, das kann er machen, rät eben, die eben zu nutzen, um die Tür zuzuhalten und soll auf gar keinen Fall irgendwen anders reinlassen als ihn selbst. Er wird dann sich auch um alles Weitere kümmern, aber ja, er muss halt aufpassen. James überlegt, erzähle ich Solitär oder nicht. Er entscheidet sich dagegen, er will keine zusätzlichen Ängste schüren vorerst und beide legen sich dann in ihre Koje. Der Kellner hingegen verfasst ein Telegramm an seinen Arbeitgeber. Und damit endet unser Auftakt in eine spektakuläre Zugreise.
Hoffentlich, weil ich gebe dir recht, hätte man auch mehr draus machen können aus dem Kapitel. Kürzer fassen, bisschen was reinpacken an Spannung. Nun ja.
Ich finde es auch schön, dass unsere 5 Kapitel quasi alle innerhalb von 24 Stunden stattgefunden haben.
Fair, ja. Das ist nicht so ein richtiger Progress. Vielleicht in der Distanz, die streckentechnisch zurückgelegt wird, dadurch, dass sie jetzt Zug fahren. Aber auch da hält sich's noch in Grenzen, sage ich mal. Also, kommen nicht so richtig voran, stimmt schon. Aber ist ja auch, das hat sich an den Büchern nicht geändert, um nochmal auf das von vorhin zurückzukommen. Also, es wird trotzdem am Anfang mit wenig Action, also es war schon vergleichbar viel Action zu den anderen Büchern, jetzt am Anfang mit Mr. Biggs, seinen Lieblingskollegen, aber
ja. Kann man machen. Ich finde auch diese Zugfahrten bei James Bond in den Büchern finde ich immer sehr eindrücklich. Also spielt sich viel im Zug immer ab.
Ja, das stimmt. Ansonsten finde ich, geht's mit Zugfahrt, wenn man jetzt auf die Filme schaut. Da ist vor allen Dingen halt Liebesgrüße nach Moskau, aber da ist es ja auch ein zentraler Bestandteil. Also ansonsten sind jetzt nicht super viele hängen geblieben. Und es gab ja doch auch die ein oder andere.
Ja, also so spontan natürlich fällt mir bei den Büchern Liebesgrüße ein. Mir fällt jetzt eben Live and Let Die ein. Und war das andere Diamantenfieber, wo er dann auch den Zug entgleisen lassen hat, diesen pompösen Zug. Ich meine, das war Diamantenfieber, ja.
Voll. Also zumindest auch im Buch war das auch wieder ein großes Ding, wo sie irgendwo in der Wüste waren und...
Genau.
Ja. Ja, voll, nee. Aber was ich bisher hier schon klar zu erkennen finde, so mit Blick auf den Film, ist schon einiges anders. Ich finde, man erkennt immer wieder Sachen wieder, die aber dann zeitlich später oder anders verwoben als einzelne Szenen aus den Filmen schon irgendwo wiederzufinden sind, aber in einer anderen zeitlichen Reihenfolge teilweise zusammengesetzt sind und natürlich im Film lang nicht so detailliert oder noch irgendwas hinzugedichtet wurde. Wir sind schon ein bisschen weiter weg auch so vom zeitlichen Ablauf im Vergleich zum Film, würde ich sagen, schon an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Ende der nächsten Folge können wir dann nochmal resümieren, wie Film, Buch ist jetzt. Ja. Gerade geht es noch einigermaßen,
man erkennt die Ähnlichkeiten, aber es ist trotzdem schon nicht mehr ein gleicher Handlungsstrang, finde ich.
Nee. Ja. Also was halt sofort auffällt, The Boneyard und Fillet of Soul, Riesenunterschied. Also nicht wegen der Club an sich, sondern weil du da eine Kette draus gemacht hast, die dann halt wiederkehrend ist. Ja. Tihi hat man dann halt noch den Haken gegeben im Film und einen etwas längeren Auftritt geschenkt.
Ja, auch genau, auch an verschiedenen Stellen dann wieder. Hier war er durchaus recht kurz und wie du auch anfangs gesagt hast, eigentlich keinen großen Charakter zugegeben. Und im Film hat er schon relativ viel Screentime an der einen oder anderen Stelle.
Und eine Solitär, die sich sehr, sehr, sehr schnell eigenständig macht. Und was halt auch wirklich strange ist, das hast du ja auch angerissen, die gucken sich 10 Sekunden an. James erkennt sofort, das ist eine Komplizin jetzt für mir. Wir sind quasi jetzt schon Bros. Und da entwickelt sich safe was raus. Ja. Also was hat der Kerl für eine Attitude? Also was hat der für ein Charisma? Was ist denn da los?
Also an der Stelle habe ich auch gedacht, so, was geht denn jetzt ab? Dann wurde es ja angesprochen von Felix. Und ich dachte so, smart, die irgendwo einzubinden. Und dann hatte Bond an der Stelle gesagt so, ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, lass uns das mal weiter irgendwann besprechen. Und jetzt am Ende im Zug hat er zumindest bei mir im Buch auch irgendwann noch gesagt so, ja, dass er gar nicht unbedingt Interesse an ihr persönlich hat, schon auch für ein bisschen Spaß zwischendurch, aber es ihm hauptsächlich um seinen Beruf wieder geht und er eigentlich sich erhofft, dass er da sie irgendwie einbinden kann und irgendwelche Vorteile noch draus ziehen kann. Sowas hat er auch wieder nur in einem Satz gesagt, so, deshalb ich check nicht ganz, welche Strategie er eigentlich verfolgt, weil so wie er ansonsten handelt, geht's eigentlich in eine andere Richtung, würde ich sagen. Da hat er schon Interesse an ihr. Dann sieht sie wieder gut aus und so ein bisschen Bettgeschichten. Das könnte ja auch ganz cool werden. Und eigentlich ist sie ja auch arm dran. Der muss man ja helfen, weil die hatte sicher eine schwere Zeit. Und so weiter und so fort. Also nicht ganz schlüssig in sich, der Gute. Vielleicht ist er ein bisschen verwirrt.
wir können jetzt natürlich auch überprüfen, ob du verwirrt bist, mein...
Ich bin komplett verwirrt.
Sehr geehrter, hochachtungsvoller Kollege, weil wir haben ja noch ein Quiz ausstehen. Du hast schon einiges abgearbeitet, stehst mit den Filmpunkten zusammen bei, ich glaube, 2,5 Punkte hast du.
Cool, mit dem Rücken
von,
zur Wand.
Von 3 also. Potenziellen.
Ach so, na, das geht.
Ja, in dem Film hast du geliefert, ja, bisher. Du hast eine Fahrzeugfrage beantwortet, eine Drehortfrage und eine Regiefrage. Hättest jetzt noch zur Auswahl eine Schauspielerinnenfrage, eine Filmfrage oder eine Auftragsfrage?
Filmfrage, Auftragsfrage und Schauspieler. Boah, ich gehe erstmal mit dem Schauspieler, weil da werde ich mich jetzt schon am wenigsten dran erinnern können.
Okay. Wen verkörpert Jafet Kotto auf der Leinwand? Also Jafet Kotto ist der Schauspieler und er hat eine Rolle gespielt.
Also unter normalen Umständen, ohne da auch... Es klingt jetzt nicht wie ein amerikanischer Name, da hätte ich gesagt, da kann man auf irgendeine ausländische oder aus Gesichtspunkten von USA auf eine Person tippen, die vielleicht jetzt keinen Background gerade zu der Zeit in Amerika hatte. Ist aber da halt schwierig, weil da haben wir ja ein paar Personen drin, auf die es zutreffen könnte. Es wird jetzt keine Frage sein, glaube ich, von irgendeinem letzten Handlanger.
Korrekt. Ist es schon ziemlicher Main-Character.
Ziemlicher Main-Character. Das ist ein guter Hinweis vielleicht.
Ja.
Find ich auch. Weil ziemlich ist halt auch kein kompletter Main-Character. Ich würde vielleicht mal mit Tihi gehen, weil der auch relativ viel Screentime hat und noch so ein halber Main-Character ist. Und das würde vielleicht passen.
Zu kleiner Charakter.
Also größer, aber dann ist nicht aus... Ja, dann... bleibt wahrscheinlich nur noch unser guter Mr. Big. Der.
Yes.
Ja?
Ja.
Ja, ich glaube, ich wollte gerade schon sagen, den halben Punkt
kommt nicht. Ich würde dir einen halben Anstandspunkt geben, wenn du mir Mr. Bigs zweiten Namen nennen kannst.
Mr. Bigs zweiten Namen im Sinne im Film dann, oder?
Ja, im Film. Wir sind im Film. Ah, jetzt habe ich dich.
Doch, Kananga. Nee, jetzt komme ich durcheinander.
Doch. Dr. Kananga ist
geil. Oh.
Na komm, kriegst du einen halben.
Doch, ja. Das ist okay, den nehme ich. Der ist hart erarbeitet. Okay. Besser als gedacht.
Aber gut, hast dich gut aus der Affäre noch gezogen.
Uiuiui. Das wird... Ich glaube, so Filmfrage kann ich halt eher wieder noch beantworten. Da glaube ich zu wissen, dass man vielleicht den Handlungsstrang irgendwie noch im Kopf hat und dann so einzelne Szenen kommen, wo man eine Aussage treffen kann. Kann aber auch falsch sein. Und was war das letzte noch dann fürs nächste Mal noch? Die zwei letzten
eben. Auftrag?
Auftrag.
Auftragsfrage.
Ja, da glaube ich, kann man auch was reißen. Mhm. Ich finde so Personen immer sich zu merken oder dann die Schauspieler hinten dran und so, das finde ich eigentlich nicht so easy.
Guti, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich für diese Woche. Es ist alles im Kasten, was im Kasten sein sollte. Du hast
absolut
bei der Frage jetzt noch ein paar Anstandspünktchen rausgearbeitet. 5 Kapitel wurden besprochen. Die nächsten 5 Kapitel sind ausstehend. In den nächsten 2 Wochen wisst ihr dann mehr. Wir auch. Und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht.
Ich ebenso. Bisher noch nicht das allerschlechteste Buch. So viel, finde ich, kann man schon mal festhalten. Zieht sich an der einen oder anderen Stelle, aber das sind wir von den Büchern gewöhnt. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich sage, oh, von was reden wir hier eigentlich? Aber da können wir nächstes Mal, wie du schon angekündigt hast, gerne nochmal tiefer reingehen, auch vielleicht dann ein bisschen mehr im Filmvergleich.
Jo. Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche oder wenn ihr es zum Wochenstart hört, natürlich einen schönen Wochenstart. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und wir versprechen euch oder geben das Gütesiegel für gleichbleibende Qualität, ob die jetzt gut ist oder schlecht, das ist euch überlassen, aber ich glaube, damit können wir mit unserem Namen stehen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört.
Absolut, wir freuen uns. Nein, ich würde den Abbinder noch machen, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Jetzt dann hoffentlich auch wieder regelmäßiger und ja, bis dahin erstmal gute Zeit.
Macht's gut.